läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Jens Rieber.
Hallo und herzlich willkommen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Der chinesische Präsident war nicht bereit, zum EU-China-Gipfel nach Brüssel zu kommen. Also musste die EU-Spitze samt Kommissionspräsidentin von der Leyen die Reise nach Peking antreten. Das erzählt schon einiges über das ungleiche Verhältnis zwischen Europa und China im Moment und über die schwierige Situation der EU. Nähe zum mächtigen Peking herstellen ist notwendig. Distanz ist aber auch geboten, wenn es um Chinas Unterstützung von Russlands Angriffskrieg geht. Zudem hat die EU mit einem gewaltigen Handelsdefizit von etwa 300 Milliarden Euro zu kämpfen und beklagt unfaire Handelspraktiken der Chinesen. Philipp Abresch.
Drohnen zum Mitfliegen, Roboter als halbe Menschen. Wirtschaftsmesse in Peking. Hier zeigt China, was es kann und was es hat. Die großen Zukunftsversprechen aufgereiht am Messestand. Mitten in dieser Welt von morgen zwei Brüder aus Deutschland, Dane und Dennis Tahan. Die jungen Unternehmer aus Wörth am Main sind das erste Mal in Fernost. 3 Tage Business-Trip auf der Suche nach neuen Chancen in China.
Gerade mit der Automobilindustrie, man sieht es ja, jede Woche wird ein neuer Rekord, Reichweite, Ladegeschwindigkeit etc. aufgestellt. Und das halt leider nicht von uns in Deutschland, sondern aus China. Und wenn wir da natürlich eine Kooperation hinkriegen würden, wäre natürlich perfekt.
Die Firma der Brüder, 120 Mitarbeiter, ihr Geschäftsmodell, eine Art verlängerte Werkbank. Sie montieren Produkte in Deutschland, die zuvor als Einzelteile importiert wurden und damit weniger Zoll kosten. Zahnbürsten, Bügeleisen, demnächst vielleicht auch Batterien aus China. Ihre Auftragsbücher sind voll, aber die beiden spüren den Druck, sich weiterzuentwickeln.
Also die Chinesen haben ein klares Plus mittlerweile in der Akkufertigung. Die haben sich viele Unternehmen eingekauft, die die Rohstoffe selbst abbauen. Und damit werden sie nach wie vor, kurz oder lang den Markt beherrschen. Und da ist es einfach wichtig, dass man da die Kooperation schon rechtzeitig in die Wege leitet.
Auch sie wollen gucken, wo es Chancen gibt. Ursula von der Leyen heute in Peking zum großen Gipfeltreffen. 50 Jahre EU-China, aber feierlich sieht anders aus. Der Gipfel von eigentlich 2 auf nur einen Tag eingedampft. Zuletzt gab es sogar richtig Ärger. Erstmals hat die EU chinesische Banken sanktioniert, wegen zu großer Nähe zu Russland. Xi Jinpings Antwort diplomatisch. Die internationale Lage ist komplex. Deshalb müssen China und Europa miteinander sprechen und Vertrauen aufbauen. Freundlich im Ton, aber Körpersprache zeigt, wie angespannt das Treffen ist. Das Dauerstreitthema, wer darf wem wie viel verkaufen. China produziert mehr, als der eigene Markt braucht. Und so fluten chinesische Billigprodukte den europäischen Markt und bringen heimische Anbieter in Bedrängnis. Auch umgekehrt gibt es Frust. China lässt europäische Firmen kaum mehr rein und die begehrten seltenen Erden ungern raus. Es war eine wertvolle Gelegenheit, auf konkreten Fortschritt in wichtigen Bereichen in unseren Beziehungen hinzuarbeiten. Aber wir haben der chinesischen Regierung auch unsere Bedenken klargemacht, besonders bei Handel und Investitionen. China will freien Handel, Europa auch faire Regeln, ob beides zusammengeht. Große Politik wirkt oft abstrakt. Bei Dennis und Dane Tahan ist alles ganz konkret. In Peking haben sie gute Kontakte für ihr Geschäft geknüpft. Ein erster Schritt. Die Brüder würden gerne wiederkommen.
Wir wollen das vertiefen mit Mikko Huotari, China-Experte und Leiter des Mercator-Instituts für China-Studien, MERIX. Guten Abend, Herr Huotari.
Guten Abend.
Die EU will mit China möglichst auf Augenhöhe verhandeln. Aber wie abhängig ist Europa von China?
Wir sind stark abhängig. Im Bereich der seltenen Erden, Rohstoffzulieferungen ist das in Teilen dramatisch. Es gibt bestimmte Metalle, bestimmte Magnete, wo wirklich jederzeit einen Versorgungsengpass zu Fabrikschließungen hier in Europa und Deutschland führen kann. Insofern, Abhängigkeiten sind sehr stark ausgeprägt. Wo sie leider, muss man fast sagen, sinken, ist bei der Frage Exportmärkte, was wir noch nach China exportieren können. Da würde man heute fast sagen, viele wären gerne stärker präsent. Insofern ist das ein zweischneidiges Schwert. Die Beziehungen zu China sind höchst komplex und in der derzeitigen Lage sehr schwer zu navigieren.
Wir haben schon angedeutet, die EU beklagt im Moment ein Handelsdefizit von mehr als 300 Milliarden Euro. Da ist ja trotzdem die Frage, wie lässt sich diese Unwucht ausgleichen? Welche Mittel hat Europa?
Sie hat natürlich traditionelle Handelsschutzinstrumente, die kommen zum Einsatz. Man versucht zu signalisieren, wenn es unfaire Marktbedingungen gibt, auch beschränkten Zugang beispielsweise im Beschaffungswesen in China, dass man dann auch auf der europäischen Seite bereit ist, zu schließen, auch Druck auszuüben. Das hat aber bislang nur sehr beschränkt Wirkung gezeigt. Die Instrumente der Europäischen Union sind da beschränkt. Aber es bleibt wichtig, natürlich an der einen oder anderen Stelle harte Kante zu zeigen. Noch wichtiger wäre, dass China sich endlich bewegt und die Forderungen, die die Unternehmen schon lange stellen, erfüllt. Mhm. Im Moment scheint das Peking nicht notwendig zu haben. Mhm.
Verfährt China unter Xi beim wirtschaftlichen Umgang mit Europa eigentlich ähnlich wie die USA unter Trump? Sehen Sie da Parallelen?
Es ist auf jeden Fall eine klare, realistische, harte Machtpolitik. Handelsinstrumente, Zugang zu Rohstoffen wird als Zwangsmittel eingesetzt. Wir sehen, dass neue Handelsverhandlungen mittlerweile von solchen Instrumenten geprägt sind. Insofern Peking ist da auf dem gleichen Niveau wie Washington. Die eigene Kraft wird mit aller Stärke eingesetzt und Europa muss dann noch schauen, wie es sich in diesem Spiel dann auch durchsetzen kann.
Und dass man schnell beim Zollstreit mit den USA konkret, welche Auswirkungen hat der Zollstreit mit den Amerikanern aufs europäisch-chinesische Verhältnis?
Nun ist ein fast unmöglicher Drahtseilakt dort für die Europäische Kommission, gleichzeitig mit den beiden größten anderen Akteuren zu verhandeln, Unsicherheit auf beiden Seiten zu haben, wer wann wo entgegenkommt, in welchem Maße. Insofern eine schwierige Ausgangslage. Ich denke, die Kommission hat da jetzt einiges geschafft, immerhin eine Art Stillhalteabkommen mit Peking, was die seltenen Erden angeht. Mit Washington scheint es ja dahin zu kommen, dass zumindest der Basiszoll wieder abgesenkt wird. Also insofern unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen vielleicht gerade das Beste noch rausgeholt.
Mhm. Um es nochmal so ein bisschen größer zu ziehen, China sieht sich ja in direkter Rivalität zu den USA und umgekehrt. Welche Rolle könnte die EU in diesem weltwirtschaftlichen Spannungsfeld denn im günstigsten Fall spielen?
Und im günstigsten Fall würde man natürlich auch mit den Partnern jeweils die eigenen Stärken ausspielen können. Man würde versuchen, Konzessionen von den anderen zu bekommen dafür, dass man sich in den Markt eben öffnet. Im besten Falle hätte man ein sehr weitreichendes Industrieabkommen mit den USA, würde sich dann stark gemeinsam auch im Interesse der demokratischen Marktwirtschaften durchaus mit den Verzerrungen in China auseinandersetzen. Im Moment läuft das quer und durcheinander. Man weiß nicht, auf wen man sich verlassen kann und die Interessenkonflikte sind immer deutlicher zutage getreten.
Mhm. China kritisiert zudem die neuen Russland-Sanktionen der EU scharf. Wie schwierig macht das Chinas macht oder macht Chinas Nähe zu Russland diese Lage zusätzlich?
Der Vertrauensbruch ist seit mehreren Jahren jetzt deutlich. Hier hat sich China keinen Zentimeter bewegt. Die Problematik verschärft sich in der Tat. Die Unterstützung Chinas für Russlands ist gleich geblieben, hat sich an einigen Stellen verstärkt. Das kann natürlich nicht ohne Konsequenzen auch bleiben dann für die normalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Stand jetzt müssen wir davon ausgehen, dass diese Unterstützung für Russland bleibt. Insofern die strategische Herausforderung China ist gewachsen.
Sagt Mikko Huotari, China-Experte und Leiter des Mercator-Instituts für China-Studien Merix. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Huotari.
Ich danke Ihnen.
Fast auf den Tag genau 11 Jahre ist es her, dass die Terrormiliz Islamischer Staat mit dem Völkermord an den Jesiden im Nordirak begann. Viele Anhänger der ethnisch-religiösen Minderheit flüchteten daraufhin nach Deutschland. Der Deutsche Bundestag erkannte die Gewalt des IS als Genozid an. Ein generelles Aufenthaltsrecht haben die Jesiden aber nicht. Viele fürchten eine Rückkehr wegen der auch heute noch angespannten Sicherheitslage im Nordirak. Auch mehrere Bundesländer befürworten deswegen einen bundesweiten Abschiebestopp für Jesiden. Aber nicht alle. Vorgestern ist eine jesidische Familie, die in Brandenburg lebt, in den Irak abgeschoben worden. Dabei entschied am selben Tag ein Gericht, dass die Familie derzeit nicht ausreisepflichtig ist. Gret von Petersdorf.
Die Jungen und Mädchen der Lüchener Panewitz-Schule sind geschockt. Ihr Mitschüler Marz Kasim ist weg, mit seiner Familie in den Irak abgeschoben. Die Nacht vor der Ausweisung wird Marz nie mehr vergessen.
Also wir waren halt am Schlafen, auf einmal sind die einfach so reingekommen, haben Polizei geschrien. Dann waren wir sehr, sehr erschrocken. Wir wussten auch nicht, was los ist. Die meinten einfach, ihr werdet jetzt abgeschoben und die meinten, packt eure Sachen.
Gerade hatte er noch mit seinen Freunden das Ende des Schuljahres gefeiert. In einem Protestbrief fordern sie nun, Marz soll zurückkommen.
Wir finden es halt sehr schade und sind auch besorgt, dass ihm was passiert.
Wo wir die Information gehört haben, dass Marz nicht mehr hier ist, waren viele traurig.
2022 kam die Familie nach Lüchen in der Uckermark. Sie sind Jesiden, eine Minderheit, die im Irak vom IS verfolgt wurde. Nur allmählich verlieren sie ihre Angst, die Kinder lernen schnell Deutsch. Doch der Asylantrag wurde abgelehnt. Die Familie klagte dagegen, eine endgültige Entscheidung stand noch aus. Und dann waren plötzlich die Beamten da und zwangen die Familie ins Flugzeug. Dabei hatte deren Anwältin auf die Schnelle einen Gerichtsbeschluss erreicht, gegen die sofortige Abschiebung. Der lag aber offenbar noch nicht schriftlich vor. Sie habe aber eine Mitarbeiterin vom Rückführungsteam darüber informiert, so die Anwältin.
Ich habe ihr gesagt, dass diese Entscheidung kommen wird. Da war das Flugzeug noch nicht abgehoben. Und sie hätte die Möglichkeit gehabt, die Familie zunächst zurückzuhalten.
Aber man wollte offenbar nicht warten. Das Flugzeug hob ab. War die Ausweisung der Familie Kasim rechtens? Das muss noch geklärt werden. Es stellen sich weitere Fragen. Eine offenbar gut integrierte Familie, zudem in der Heimat diskriminiert. Gibt es da nicht einen Ermessensspielraum? Ja, den gibt es, sagt das Bundesamt für Migration.
Wenn wir jemanden ablehnen, dann muss die Ausländerbehörde des jeweiligen Bundeslandes entscheiden, schieben wir diese Person ab oder geben wir ihm eine Chance, weil er sich beispielsweise schon gut integriert hat.
Die Familie Kasim ist geschockt, kann es immer noch nicht fassen, dass sie ausgewiesen wurde.
Und wie geht's euch jetzt?
Immer noch schlecht, also wir können halt nichts machen, also unsere Mutter ist auch halt gerade eben krank und ja.
Was hat eure Mutter?
Wissen wir noch nicht, also sie ist halt so erschrocken, kann halt nichts essen.
Die Mitschülerinnen und Mitschüler wollen nun dafür kämpfen, dass Marz mit seiner Familie zurückkehren kann.
Zahlreiche Demonstranten fordern nicht weniger als Özgürlük, Freiheit, für den seines Amtes enthobenen Istanbuler Bürgermeister und Oppositionsführer Ekrem İmamoğlu, der in Haft sitzt, seit Mitte März schon, aber auch für zahlreiche andere Politiker seiner Partei, der CHP. Erst vor wenigen Tagen gab es erneute Festnahmen. Landesweit sind in der Türkei inzwischen wohl 15 CHP-Bürgermeister in Haft, sowie 200 weitere Mitglieder der Partei. Die spricht von politisch motivierten Ermittlungen. Der türkische Präsident Erdogan hingegen von einem korrupten Netzwerk. Über die jüngste Verhaftungswelle Bernd Niebrügge.
Der Istanbuler Stadtteil Beşiktaş ist seit über zwei Jahrzehnten Hochburg der türkischen Opposition. Er ist einer von 9 Bezirken, wo der gewählte CHP-Bürgermeister aufgrund von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verhaftet worden ist. Geschäftsinhaber Mehmet ist stinksauer, fordert von der türkischen Regierung, dass sie seine Stimme und Wahlergebnisse akzeptiert. Und sein Bürgermeister sei unschuldig. Dass die Behörden unsere Rechte, unsere Stimmen stehlen, ignorieren oder dass Menschen wegen ihrer abgegebenen Stimme ins Gefängnis gesteckt werden, das halten wir für völlig inakzeptabel und es macht uns sehr traurig. Auch der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu befindet sich seit März in Haft. Er gilt als der größte politische Widersacher von Präsident Erdogan. In der Stadtverwaltung führt nun Parteifreund Nuri Aslan stellvertretend die Millionenmetropole. Doch wie lange? Denn auch gegen ihn ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft. In medienwirksamen Aktionen werden seit Monaten Kommunalpolitiker wie Mitarbeiter der größten türkischen Oppositionspartei verhaftet. Für die CHP eine existenzielle Bedrohung. Jeder ihrer Mandatsträger oder Anhänger kann mit Verfolgung rechnen. Die Hafenstadt Trabzon am Schwarzen Meer vor einigen Tagen. In dieser Hochburg der Erdogan-Partei AKP trifft sich die Opposition, um gegen die Verhaftungswellen zu protestieren. Friseur Ufuk und seine Freunde befürchten bereits das Ende der türkischen Demokratie. Jeder weiß es. Wenn du Kritisches in den sozialen Medien teilst, sitzt du fast schon im Gefängnis. Wir Bürger können unseren Willen nicht mehr frei äußern. Wir haben Angst. Der CHP-Vorsitzende Özgür Özel und seine Partei legen trotz der staatlichen Repressionen in Umfragen zu, auch hier in Trabzon. Präsident Erdogan kenne deshalb nur ein Ziel, so Özel gegenüber der ARD. Das Aus für die CHP und seinen größten Widersacher İmamoğlu. Der Präsident unternimmt mit den ihm verliehenen Befugnissen und der Kontrolle über die Justiz einen Putschversuch gegen unseren Präsidentschaftskandidaten, also gegen den, der dieses Amt nach ihm übernehmen könnte. Und das nur, um seinen eigenen Platz zu sichern. Dass die EU und auch Deutschland derzeit kaum Kritik an der Verhaftungswelle üben, bewertet der CHP-Chef als ein beunruhigendes Zeichen. Ich sage zu allen im Westen, die schweigen. Wenn alles vorbei ist, werden wir uns nicht mehr an die schlechten Worte unserer Feinde, sondern an das Schweigen unserer Freunde erinnern. Seine Immunität als Parlamentsabgeordneter schützt Özel bei diesen Veranstaltungen. Doch will der Generalstaatsanwalt diese baldmöglichst aufheben lassen.
So, und wir kommen jetzt zu dir, Jens, mit weiteren Nachrichten des Tages.
Frankreichs Präsident Macron hat die Anerkennung des Staates Palästina angekündigt. Der Schritt werde im September vor der UN-Vollversammlung verkündet, so Macron. In einer Nachricht in den sozialen Medien hieß es, ein Staat Palästina müsse entmilitarisiert sein und Israel vollständig anerkennen. Dazu gebe es keine Alternative. Fast 150 Länder erkennen Palästina bereits als Staat an. Wichtige westliche Länder tun das nicht, darunter die USA, Großbritannien und Deutschland. Zwei Tage lang hatte es in der Ukraine Proteste gegen ein Gesetz zur Korruptionsbekämpfung gegeben. Der Grund, zwei wichtige Behörden sollten faktisch dem Generalstaatsanwalt unterstellt werden und damit ihre Unabhängigkeit verlieren. Jetzt hat Präsident Zelensky offenbar eingelenkt und einen neuen Entwurf vorgelegt. Die beiden Antikorruptionsbehörden sind zufrieden. Sie sehen ihre Unabhängigkeit wiederhergestellt. Auch die EU begrüßt die Änderungen. Das Parlament muss noch zustimmen. Auch zwei Wochen nach der gescheiterten Richterwahl ist nicht klar, wie Union und SPD ihren Streit beilegen wollen. Aus der CSU kommt zwar ein Kompromissvorschlag. Demnach könnten alle drei Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht ausgetauscht werden. Also Juristin Brosius Gersdorf und auch die anderen beiden Richtervorschläge. Die SPD lehnt den Vorstoß aber ab und will das bisherige Personalpaket durchsetzen. Auch die Grünen sind gegen neue Kandidaten. Im äußersten Osten Russlands ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord waren 48 Menschen. Laut Behörden gibt es keine Überlebenden. Rettungskräfte fanden die brennenden Trümmerteile in einem Waldgebiet. Die russische Maschine war unterwegs in die Kleinstadt Tynda. Kurz vor dem Ziel stürzte sie ab. Laut Medienberichten war das Flugzeug fast 50 Jahre alt. In Duisburg haben die Menschen an die Love Parade-Katastrophe vor 15 Jahren erinnert. Damals starben bei einer Massenpanik 21 Menschen, mehr als 500 wurden verletzt. Wie in den Vorjahren erinnerten die Angehörigen am Unglücksort an die Tragödie. Bislang wurde das Gedenken von einer Stiftung organisiert. Künftig wird die Stadt Duisburg die Verantwortung dafür übernehmen. Der legendäre US-Wrestling-Star Hulk Hogan ist tot, er wurde 71 Jahre alt. Hogan wurde in den 80er Jahren durch Wrestling-Showkämpfe bekannt. Später machte er auch auf der Leinwand Karriere und spielte in mehreren Kinofilmen mit, unter anderem in Rocky III. Zuletzt trat er im US-Wahlkampf als Unterstützer von Donald Trump auf. Der teilte mit, er habe einen großartigen Freund verloren.
Fußball ist ein Mannschaftssport. Man gewinnt und verliert gemeinsam. Tja, trotzdem will die Torhüterin der deutschen Nationalmannschaft, Ann-Kathrin Berger, die Verantwortung fürs EM-Aus im Halbfinale gegen Spanien ganz allein übernehmen. Ausgerechnet die Frau, die mit ihren genialen Paraden das deutsche Team erst in die Runde der letzten vier gebracht hat. Es zeigt das Dilemma, in dem die im Tor nun mal stecken. Zwischen Heldentum und Versagen liegen manchmal nur Zentimeter. Und auch wenn sonst gerne der oder die Schuldige gesucht wird, Ann-Kathrin Berger und ihre Mannschaft bekommen auch jetzt nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz vor allem ganz viel Lob, selbst wenn das gerade noch nicht so richtig zu ihnen durchdringt. Benedikt Brinzer.
Die Gesichtsausdrücke gleichen sich. Gestern direkt nach dem Spiel und heute bei der Abreise aus dem EM-Quartier. Die Enttäuschung ist den Spielerinnen deutlich anzusehen.
Momentan überwiegt schon noch der Frust und die Trauer, weil der Traum einfach so groß war, diesen letzten Schritt Richtung Finale zu machen. Ich glaube, die Mannschaft hätte das mehr als verdient gehabt.
Der Frustauslöser, die 113. Minute. Weltfußballerin Aitana Bonmati überrascht die ansonsten starke Ann-Kathrin Berger in der kurzen Ecke. Das Tor in der Verlängerung, das ausbedeutet.
Da kann ich noch so viele Paraden machen, aber der hätte einfach meiner sein sollen. Und deswegen tut es mir unfassbar leid, also für die Mannschaft.
Dass natürlich so ein Ball dann reingeht, ist natürlich extrem bitter. Aber es hätten auch schon 5 Bälle vorher reingehen können, die Anne überragend hält. Von daher ist Anne auf gar keinen Fall schuld.
Das Team hat sich durchgebissen bis ins Halbfinale. Trotz Rückschlägen wie Verletzungen und Sperren.
Es ist gestern vielleicht was zu Ende gegangen, nämlich das Turnier. Aber ich glaube, es hat mit diesem Turnier auch was begonnen. Nämlich vielleicht noch mal eine ganz neue Ära, was den Frauenfußball betrifft.
Lob gibt es vor allem für Einsatz und Engagement. Eigenschaften, die die spielerischen Mängel immer wieder kaschiert haben. Gegen Spanien war die DFB-Elf vor allem vor der Pause klar unterlegen und hatte einige Glücksmomente. Aber auch gegen die Weltmeisterinnen erarbeiten sie sich Chancen, wie diese kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit. Der Bundestrainer wirbt nach seinem ersten Turnier mit der Mannschaft für Unterstützung.
Ich habe vor kurzem gelesen, dass der DFB ist meilenweit hinter den Top-Nationen. Und 3 Tage später lese ich, dass wir im Halbfinale sind. Also da müssen die Deutschen vielleicht auch mal ein bisschen lernen, dass wir gemeinsam alles zusammen machen, dass wir für die deutsche Nation das Beste wollen. Und dass wir für die Unterstützung, die wir hier bekommen haben, und die war sensationell, sehr, sehr dankbar sind.
Das Lächeln für ein Selfie fällt heute noch schwer. Die EM-Reise ist beendet, soll aber ein Anfang für die Zukunft sein.
So eine Truppe habe ich noch nie erlebt. Was da für eine Energie herrscht, ist schon sehr, sehr herausragend. Und wie gesagt, das macht Lust auf mehr und ist, glaube ich, ein perfektes Fundament, um darauf aufzubauen.
Das ist nun vor allem die Aufgabe des Bundestrainers. Tschüss.
Und zum Abschneiden der deutschen Fußballfrauen bei der Europameisterschaft hat Stefanie Müller-Spirrer vom Mitteldeutschen Rundfunk diese Meinung.
Fußball ist keine Sportart, die für Frauen geeignet ist, sagte Sepp Herberger, der Weltmeistertrainer von 1954. Das Gegenteil ist längst bewiesen. Zuletzt gestern Abend. Leidenschaft und Herzblut, was nach pathetischen Worthülsen klingt, haben die DFB-Frauen so ganz in echt auf den Rasen gebracht. Ja, das Turnier ist für die deutsche Mannschaft zu Ende und ja, da ist jetzt Leere, wie Bundestrainer Christian Wück sagte. Aber da sollte auch ganz viel Wärme sein. Sie waren Teil einer Frauen-EM, die schon vor dem Finale Rekorde gebrochen hat. Noch nie waren so viele Fans in den Stadien. Mehr als die Hälfte aller Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer hat sich gestern Abend für die Frauen entschieden. Ein Signal auch über den Sport hinaus. In Zeiten, in denen Gleichberechtigung oft immer noch mehr Ziel als Status quo ist. Ein Signal aber auch an Sportpolitik oder Funktionäre, dass strukturell nachhaltig Voraussetzungen geschaffen werden müssen, von Gehältern über Trainingsmöglichkeiten, vom Fußball bis zur Leichtathletik, damit Gleichberechtigung greifbarer wird. Und dazu sei auch die Frage erlaubt, wer ist eigentlich Clubweltmeister geworden? An den neu geschaffenen Wettbewerb der Männer wird man sich weniger erinnern als an die Frauen-EM in der Schweiz, wo Herberger bekanntlich 1954 mit Deutschland den Titel holte.
Die Meinung von Stefanie Müller-Spirrer. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Über den Gurken ist sie das definitiv nicht. Obwohl auch über Einlegegurken geflogen wird. Und zwar über die Felder bei der Ernte eben dieser. Was erstmal so klingt, als sei es buchstäblich im Flug erledigt, ist tatsächlich körperliche Schwerstarbeit. Ein Job, für den sich mittlerweile kaum noch Leute finden. Dabei gibt es in Europas größtem Anbaugebiet für Essig- und Gewürzgurken in Niederbayern genug zu tun. Philipp Kunschner hat mittendrin in Eichendorf die Gurkenernte begleitet und festgestellt, dass Fliegen eben nicht immer schöner ist.
Für diesen sogenannten Gurkenflieger braucht es kein Ticket, keinen Boardingpass. Wir liegen hier den ganzen Tag in der Hitze oder nass im Regen. Wir haben alle Schmerzen. An Bord knapp 30 Personen, Gurken ernten, stundenlang unter kräftezehrenden Bedingungen.
Brutal anstrengend. Es ist eine, auf gut Niederbayerisch gesagt, eine Scheißarbeit.
Die harte Realität auf einem Gurkenflieger. Wie in Zeitlupe fahren sie übers Feld mit 70 Metern pro Stunde durch Europas größtes Anbaugebiet für Einlegegurken. Viorel Popurka macht diesen Job seit 20 Jahren. Wie alle auf diesem Gurkenflieger kommt er aus Rumänien. Sommer heißt für ihn Blick nach unten Richtung Feld, 3 Monate am Stück. Wir starten jeden Tag um 6 Uhr. Das geht dann bis zum Abend. Uns tut alles weh. Wir haben Rückenschmerzen, Brustschmerzen. Dazu heute die Hitze von der prallen Sonne. Es ist hart. Bis zu 5000 Erntehelfer kommen nach Branchenangaben pro Jahr nach Niederbayern, um auf den Gurkenfeldern der Landwirte zu arbeiten. Die Belastung nicht nur körperlich.
Man sieht nur die Gurkenpflanze vorbei fliegen. Und das ist schon sehr, sehr im Kopf her anstrengend. Ich denke schon, dass einer der härtesten Jobs ist, den man in der Landwirtschaft so ausüben kann.
Auf die Saisonarbeiter aus Osteuropa sind sie angewiesen. Doch es werden immer weniger.
Polen, da hat ja die Saisonarbeit ein bisschen aufgehört, da natürlich die andere wirtschaftliche Maßnahmen in Polen jetzt haben und andere Arbeitsmöglichkeiten. Was zu begrüßen ist natürlich. Also ich bin ja auch froh, wenn die Leute dann da Arbeit finden. Und jetzt in Rumänien gibt es aktuell eine ähnliche Entwicklung.
Die Branche fürchtet deswegen, Arbeitskräfte in Zukunft einfliegen zu müssen.
Wahrscheinlich ist dann nicht mehr der Bus, der kommt mit den Saisonarbeitskräften, sondern irgendwann ist tatsächlich der echte, also nicht der Gurkenflieger, sondern der echte Flieger.
Nicht nur auf dem Feld fehlen Arbeitskräfte, sondern auch in der Produktion. 150 Millionen Gurkengläser werden jährlich in Niederbayern gefüllt. Alle Arbeitsschritte auf engstem Raum. Von der Ernte bis ins Glas, teilweise nur 12 Stunden. Alles Handarbeit. Damit verbringt Patricia Cibor ihre Sommer seit 13 Jahren. Sie kommt noch aus Polen.
Für die Leute und natürlich fürs Geld.
Zusammenhalt gibt es, sonst würde das Leben hier nicht funktionieren. Denn Saisonarbeit heißt auch 3 Monate Leben im Container. Patricia nimmt uns mit in ihr Zuhause auf Zeit. Zu dritt auf 10 Quadratmetern, wenig Privatsphäre. Wie funktioniert das?
Du musst, du hast keine andere Wahl. Aber das ist okay, das sind gute Bedingungen hier.
It's okay, it's good, in good condition.
Patricia will sesshaft werden, einen Job in Polen. Ob sie nächstes Jahr noch in das Containerdorf kommen wird, weiß sie nicht. In diese Parallelwelt. Hier wird Geld verdient, mehr auch nicht, sagen viele. Ob Fabrik oder Feld, jeder bekommt hier den Mindestlohn. Der soll nächstes Jahr erhöht werden. Bauern und Verbände fordern eine Ausnahme für Saisonarbeitskräfte, fürchten um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Gewerkschaften halten dagegen, Erntehelfer seien keine Arbeiter zweiter Klasse. Ob ein höherer Mindestlohn zumindest ein Ansatz sein könnte, dass künftig wieder mehr Saisonarbeitskräfte nach Deutschland kommen, diese Frage bleibt offen. Viorel Popurka jedenfalls will weitermachen bis zur Rente. Solange ich gesund bin, komme ich wieder, jedes Jahr. Der Gurkenflieger wendet. Für die Besatzung eine kurze Unterbrechung vom vielleicht härtesten Job der Landwirtschaft. 2 Monate stehen noch bevor, nonstop übers Feld, in der Hoffnung, dass der Gurkenflieger noch lange abheben wird.
Nicht immer geschmackssicher und keineswegs dezent, für viele Zuschauer aber irrsinnig lustig. Die nackte Kanone brachte Ende der 80er Millionen Kinogänger zum Brüllen vor Lachen und war so erfolgreich, dass daraus eine Trilogie wurde. Ein plakatives Vergnügen. Jetzt kommt es erneut in die Kinos. Sehr ähnlich ist dabei nicht nur der Nachname der Hauptdarsteller im richtigen Leben. Auch der Klamauk-Dichte bleibt die nächste nackte Kanone treu. Und ob der Humor von damals heute noch funktioniert? Tom Garus.
Es regnet pinke Luftschlangen und etwas schüchtern stehen Pamela Anderson und Liam Neeson inmitten des ganzen Rummels um die Fortsetzung der Kultfilmreihe Die nackte Kanone. Auch in Deutschland hatte die dreiteilige Filmreihe vor mehr als 30 Jahren viele Fans. Und jetzt sind alle gespannt auf Anderson und Neeson. Neeson als Sohn des legendären Polizisten Frank Drebin und Anderson als seine Verflossene.
Lieutenant, ich denke, jemand hat meinen Bruder ermordet.
Nehmen Sie sich einen Stuhl.
Danke.
Ich werde ihn finden. Hi, Daddy. Bitte, hilf mir.
Frank Drebin Jr. stolpert, ganz wie der Vater, von einem absurden Einsatz zum nächsten und stiftet dabei jede Menge Chaos.
Um den Fall zu lösen, brauchen Sie das. Das erste vollautomatische Fahrzeug der Spezialeinheit. Öffne die Tür.
Oh, cooler Trick. Auto, fahre 10 Meter vorwärts.
Oh Gott! Hilfe!
Wer findet das nicht gut?
Eine Menge Slapstick. Es ist einfach dumm, lustig, harmlos, viel körperlicher Humor. Und das erwarten auch die Fans.
Unvorhersehbare Comedy teilweise, dass irgendwelche Sachen einfach größer wurden oder aus dem Off irgendwas reinkommt und so. Also schon, Kindheitserinnerung auch ein bisschen.
Und allein natürlich Leslie Nielsen, einfach halt Kult.
Und genau das wurde Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zum Welterfolg. Mit dem mittlerweile verstorbenen Leslie Nielsen als trotteligen Frank Drebin. Priscilla Presley, George Kennedy und dem Footballstar und später verurteilten Straftäter O.J. Simpson. Meistens platt, häufig überraschend und ein nichts fürchtender Humor. Und heute andere Zeiten, anderer Humor. Wow.
Der Ofen ist echt versaut.
Wird spannend zu sehen. Also es ist sicherlich, dass man da sensibler rangehen muss.
Manches ist, glaube ich, schon ein bisschen grenzwertiger geworden.
Die neue nackte Kanone nimmt den Sexismus von damals auf die Schippe, den Pamela Anderson ja selbst als Baywatch-Star noch allzu gut kannte.
Man muss es mögen. Kommenden Donnerstag dann in den Kinos. Und schon jetzt für uns mit den Wetteraussichten auf der Großleinwand. Claudia, was bringen die kommenden Tage?
Na, wenig Comedy, sondern eher im Süden heftigen Regen und ansonsten, naja, so ziemlich wechselhaftes Sommerwetter. Aber zwischendrin auch immer mal wieder Sonne. Und wenn wir mal gucken, so sieht der Freitag aus. Vor allem im Süden dichte Wolken. Da regnet es auch kräftig, insbesondere am Alpenrand südlich der Donau. Über der Mitte längere Zeit trocken und nach Norden, Nordosten hin immer mal wieder dichte Wolken. Einzelne Schauer an der Ostsee, aber scheint die Sonne ebenfalls häufiger. Wenn wir uns den Samstag angucken, der bringt dann weiterhin direkt am Alpenrand dichte Wolken und immer noch zum Teil sehr starken Regen. Nach Norden hin deutlich mehr Sonnenschein. 7 bis 9 Stunden von Schleswig-Holstein bis nach Rügen. Über der Mitte 3 bis 5 Stunden. Am Sonntag dann vor allem nach Norden hin recht sonnig. Im Süden immer noch stark bewölkt und regnerisch. Dort also Regenmengen von zum Teil noch mal 80 Liter, die fallen können. Also für alle Urlauber da wirklich sehr vorsichtig sein. Es kann zu kleineren Überflutungen kommen. Campingplätze beispielsweise direkt an kleineren Flüssen könnten davon betroffen sein, dass es Hochwasser gibt, über Unterführungen vorlaufen und auch Ähnliches. Und auch sonst in Deutschland sind zumindest ab und zu Schauer möglich, die dann punktuell mal kräftiger ausfallen können, die aber nicht solches Überschwemmungspotenzial haben wie im Süden. Man sieht in der Nacht und auch morgen weiterer Regen über der Süd, über dem Süden, vor allen Dingen südliche Baden-Württemberg und Bayern, dann über der Mitte längere Zeit Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags kommen so ein paar Schauer von Nordwesten herein. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 19 bis 11 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von gerade mal 19 bis 21 Grad in diesem Dauergrau im Regen im Süden. Dagegen über der Mitte, wo die Sonne längere Zeit scheint, 25 bis 28 Grad, am wärmsten so Richtung Leipziger Tieflandsbucht. Die nächsten Tage bringen erneut Schauer, aber am Samstag vor allem nach Norden und über der Mitte länger Sonnenschein. Da ist es auch überwiegend trocken und der Sonntag bringt wieder etwas verbreiteter Schauer. Auch da im Norden am ehesten die Chance auf einen trockenen Tag.
Langeweile geht anders, Hochsommer allerdings auch. Hm? Vielen Dank, liebe Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen für heute. Direkt nach uns empfängt Ina Müller ihre Gäste im Schellfischposten hier in Hamburg.
Die nächste Tagesschau informiert Sie um 0.20 Uhr.
Und morgen Abend sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. 21.45 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.